einen wunderschönen guten Vormittag. Wünscht euch Markus Wilmsmann nicht aus dem Mother Grid Studio. Wir hatten heute hier einige kurzfristige Änderungen, über die ich jetzt nicht weiter sprechen will. Außer, dass Sicherheit kein Thema war. Es war keiner irgendwie in einer Sekunde in Gefahr jetzt. Und wenn ich wir sage, spreche ich von unserem Gast Sven Kubin, der heute uns zugeschaltet worden ist. Und Marc Bohn, Chefredakteur der Sound and Recording, mit dem zusammen ich hier diese Livestreams zur kommenden Lied produziere. Und unser heutiges Thema mit Sven Kubin wollen wir sprechen über Sicherheit und Prävention in der Veranstaltungstechnik. Und ja, Sven, du hast 30 Jahre auf Straße gearbeitet, warst als Tonmann unterwegs, hast mehrere Bücher geschrieben. Die anderen zwei sind nicht so bekannt. Ich habe da bestens recherchiert. Okay, aber jetzt Schluss mit den Insidern. Sicherheit und Prävention. 2018 bist du dann zur VBG gegangen, die sich um Sicherheit und Prävention kümmert, wo wir auch noch einige Sachen gleich vorstellen werden. Aber war das denn die einzige Option, die du hattest zur VBG? Gehen nach dem Leben on the road oder hat es dich da auch irgendwie schon vorher immer hingezogen?
Ja, tatsächlich war das vielleicht sogar eine logische Konsequenz, ein Stück weit auch eine Herzensangelegenheit. Also du sagtest eben schon, ich war auf Tournee und ich habe Ende der 80er Jahre angefangen. Da war das Leben noch ein bisschen anders auf Tournee und auch die Technik war anders und die Sicherheit war anders. Und es wurde sehr viel mehr improvisiert, möchte ich mal vorsichtig sagen. Und es war eine sehr, sehr wunderbare Zeit und ich durfte nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und Amerika viel lernen, eben innerhalb dieser Produktion. Ich habe tatsächlich während meiner Arbeit zwei Todesfälle erlebt, die direkt sozusagen vor meinen Füßen passiert sind. Und das hat in den 90er Jahren mich schwer geprägt und dazu geführt, dass ich mit Sicherheit anders umgegangen bin. Ja. Und dann kam der neue Beruf, dieses Berufsbild Fachkraft für Veranstaltungstechnik ins Leben Ende der 90er Jahre, was ich total genial fand, dass man endlich einen Beruf für unsere Branche gemacht hat. Und da war ich auch sehr umtriebig und habe mich in der Weiterbildung engagiert, habe etliche Meister ausgebildet und Fachkräfte, war auch in Prüfungsausschüssen aktiv und da kam immer mehr dieses Thema Sicherheit. Und dazu kommt dann auch die Verbindung automatisch zur VBG, die eben diese Branche, Bühnen und Studios, wie es so schön bei uns heißt, also Theaterbühnen, Konzertbühnen, Eventbühnen, aber auch Messebereiche oder Studios, insbesondere Fernseh- oder Filmstudios, sozusagen in ihrem Portfolio hat.
Mhm. Und wir wollen uns heute mal konzentrieren auf zwei Aspekte oder zwei Bereiche, in denen Sicherheit eine große Rolle spielt. Zum einen ist Rigging, du hast es gerade schon erwähnt, und zum anderen Strom auf Bühnen und in Studios, wo dann Marc sicherlich noch ein bisschen mitsprechen möchte. Dieses Rigging, mal ganz generell, also es gibt ja immer so die Menschen, die schon lange in der Branche sind, die sagen ja dann so oft, wenn es um so Sicherheit und Regeln geht, ja, früher war alles ja noch viel sicherer, weil wir wussten nichts, wir hatten keine Ahnung und wir haben es dann halt einfach lieber 10-mal so sicher gemacht und dann hat es schon irgendwie gepasst. Und heute mit diesen Regelungen, die es gibt, da tasten sich die Leute dann ran an irgendwelche Grenzwerte und da passiert viel eher mal was. Was sagst denn du dazu, Sven? War es früher alles sicherer?
Nein, ich würde sagen, nein. Es war gefühlt sicherer, weil man weniger wusste, glaube ich. Und gerade in diesem Bereich Rigging konnte man also seit den 90er Jahren wurde es ja erst so richtig losging mit großem Rigging. Vorher wurde sehr viel geständert und gestellt und gestapelt. Und wir hatten auch gerade in Deutschland wenig Hallen, wo man so richtig viel unter die Decke hängen konnte. Und ab den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, kamen dann die großen Tourneen, wo dann unheimlich viel auch gehängt wurde. Und man denkt jetzt nur auch dann an die Entwicklung der Line Arrays, wo auf einmal die Lautsprecher auch nicht mehr gestapelt wurden, wie das früher oft üblich war, sondern immer mehr wurde gehängt. Es wurde unter Umständen auch im Publikum viel mehr gehängt. Und ich glaube, der Anspruch ist ein ganz anderer geworden. Ich weiß nicht, ob das sicherer oder unsicherer geworden ist. Da kann ich kein Urteil drüber fällen. Das Bewusstsein ist aber ein anderes geworden. Ne? Wenn jemand in der Höhe arbeitet, besteht tendenziell immer die Möglichkeit, runterzufallen. Das ist nun mal einfach so. Ne? Und das erleben wir auf dem Kinderspielplatz bei Kindern. Und übertragen auf unseren Job, betrifft das Tonleute, Lichtleute genauso, dass die oben irgendwo was tun müssen, aber natürlich runterfallen können. Und das sind relativ seltene Unfälle, muss man sagen, aber sehr schwerwiegende.
Also man hat es ja zuletzt gesehen, ich glaube, also der letzte Fall mit Todesfolge, der mir bekannt ist, war Marvin Puchmeier in Stuttgart. Das ist jetzt auch schon 5, 6 Jahre her. Passieren denn da viele Unfälle, die man gar nicht so mitkriegt? Also weil auf der VBG wird das ja alles so ein bisschen sehr dramatisch dargestellt, viele Todesfälle. Und da habe ich mich gefragt, bleiben die immer so ein bisschen unterm Radar?
Ja, also viele Todesfälle haben wir tatsächlich nicht, aber viele schwerwiegende Unfälle. Also vielleicht mal so ein paar Zahlen. Ne, insgesamt hatten wir im Jahr 2022 rund 720.000 Arbeitsunfälle im Jahr, deutschlandweit über alle Branchen. Ja, das sind Arbeitsunfälle ohne Straßenverkehr und ohne Wegeunfälle. Und davon waren 272 tödliche Unfälle in Deutschland, was sozusagen schon mal relativ viel ist, wenn man mal so überlegt, dass wir das Gefühl haben, wir sind sicher in Deutschland. In dieser Zeit gab es auch 9.500 neue Rentenfälle. Das sind immer die armen Menschen, die dann hinterher nicht wieder normal leben können. Ja, die dann entweder behindert sind, körperlich oder geistig eingeschränkt sind, Gliedmaßen verloren haben oder dergleichen. Das sind ja alles Dinge, die passieren, dummerweise. Und wir hatten in demselben Zeitraum 70.000 Absturzunfälle. Also rund 10% der Arbeitsunfälle sind Absturzunfälle. Das ist jetzt nicht veranstaltungstechnisch, sondern natürlich alles allgemein. Viele auch in der Baubranche, viel, wo ich so ein bisschen indirekt mit zu tun habe, weil ich in diesem Sachgebiet persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz arbeite. Viel auch im Bereich Windpark, Windanlagen, wo Abstürze sind, im Baubereich sind Abstürze. Da hatten wir letztens in Hamburg ja gleich 5 Tote auf einen Fall. Da fällt ein Gerüst runter und wir haben auf einmal, zack, 5 Todesfälle innerhalb von 10 Sekunden, was traurig und grausam ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten in demselben Zeitraum auch 67 Tote. Das heißt, von 10% Unfällen, Anteil Absturzunfälle, hatten wir 25% der Todesfälle durch Absturz. Das heißt, das Risiko ist deutlich höher geworden. Und wir haben 3.000 Rentenfälle in der Zeit, also 32%. Also ein Drittel der Renten entsteht dadurch, dass Menschen nicht mehr arbeiten können, weil sie abgestürzt sind. Und da sieht man sozusagen die Tragweite. Auch muss man sich immer Gedanken darüber machen, was passiert mit einem, der abstürzt. Der ist sehr, sehr schwer verletzt in der Regel. Und das ist eine unheimlich große Belastung für ihn selbst, aber auch für den Freundeskreis, für Familie, für das ganze Umfeld. Und in der Regel sind Menschen, die abgestürzt sind, also der Durchschnitt liegt bei über 80 Tagen Krankschreibung. Und wenn du 80 Tage krankgeschrieben bist, dann bricht dein ganzes soziales Umfeld unter Umständen zusammen. Mhm. Und deswegen sind wir in der Veranstaltungstechnik, um darauf zurückzukommen, da passiert nicht 10% der Unfälle, aber immerhin 4-5% aller Unfälle haben wir Absturzunfälle. Wir haben Gott sei Dank selten Todesfälle. Wir führen das unter anderem darauf zurück, dass wir in einer Branche arbeiten, die sich sehr, wenn man da drin arbeitet, sehr mit dieser Branche auch identifiziert. Man weiß, was dran hängt und man gibt sich in der Regel sehr, sehr viel Mühe, ist aber trotz allem funktionsorientiert. Und da kommen wir jetzt auch zu diesem tragischen Unfall in Stuttgart. Mhm. Ja? Da kann man auch nicht sagen, das ist ein Einzelfall, sondern das ist einfach ein tragisches Fehlverhalten. Und da kommen wir auch genau an die Grenzen, dass wir gewisse Bereiche haben, wo wir, ja, wie soll ich sagen, wo das Verhalten eine Rolle spielt. Und es wird oft falsch eingeschätzt, was sicher ist und was nicht sicher ist. Und die Verhältnisse können wir gar nicht so groß ändern. Deswegen ist bei Absturzunfällen letztendlich immer das Problem der fehlenden Ausrüstung gegen oder Schutzausrüstung gegen Absturz ist meistens ein Fall. Ne? Keiner, der eine PSA gegen Absturz trägt, wird schwer verletzt werden in der Regel. Es sei denn, er trägt sie falsch oder fällt raus, was in der Regel nicht passiert. Mhm. Ne?
Ich hätte dazu eine Frage. Also klar, man kann vielleicht auch nochmal an dieser Stelle auf die Marvin Puchmeier Stiftung hinweisen, die sich hier mit der Förderung von jungen Menschen ja, im Bereich Erziehung, Bildung, Ausbildung beschäftigt. ich glaube, das war ist schon 2017 war das, glaube ich, ne? Also kann man sich auf jeden Fall mal da vorbeischauen. Und wo du jetzt halt auch das Unfallsrisiko ansprichst, was macht denn die VBG? Beziehungsweise, vielleicht kannst du ganz kurz erzählen, was das ist. Und wir haben ja auch schon über Unfallversicherung im Vorgespräch gesprochen. Welche Möglichkeiten hat man als Freiberufler oder beziehungsweise auch als Festangestellter? Und wo sind die Unterschiede?
Das sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also die VBG ist eine gesetzliche Unfallversicherung. Und jeder, der sozialversicherungspflichtig angestellt ist und arbeitet, wird automatisch unfallversichert in Deutschland. Das ist eine Pflichtversicherung, die auch nicht von dem Arbeitnehmer selbst, sondern immer vom Arbeitgeber gezahlt wird. Deshalb taucht es auf der Lohnabrechnung auch nicht auf und die meisten wissen es auch tatsächlich gar nicht. Erstens, dass sie versichert sind und zweitens, bei wem. Das ist halt automatisch so. Ne? Ja, das ist immer noch tragisch. Das stelle ich ganz oft auch bei meinen Seminaren so fest oder Betriebsbesuchen oder Konzertbesuchen. Ne? Wo seid ihr denn unversichert? Ja, weiß ich nicht. Ne? Bin ich gar nicht. Ne? Doch, jeder, der angestellt ist, ist automatisch versichert. Und wenn es im Bereich Veranstaltungstechnik ist, dann ist er ganz oft bei der VBG versichert. Es gibt noch einige andere Berufsgenossenschaften, die auch in der Veranstaltungstechnik versichern oder im Filmbereich, zum Beispiel die BGETM oder auch die BGHW, Warenlogistik, Berufsgenossenschaft. Aber ein Großteil ist bei der VBG. Und diese Pflichtversicherung kümmert sich nicht nur darum, dass, wenn ein Unfall passiert, man Geld kriegt. Das wäre sozusagen die private Unfallversicherung. Wenn man privat eine Unfallversicherung abschließt, in der Regel kriegt man dann für einen Schaden Geld. Also kaputter Daumen kostet so und so viel. Wenn das Bein ab ist, kriegt man ein bisschen mehr. Und wenn man querschnittsgelähmt ist, kriegt man noch mal ein bisschen mehr, vielleicht sowas. Und wenn man tot ist, dann gibt es keine Rente, sondern eine Abfindung, eine Einmalsumme an die Hinterbliebenen. Diese finanzielle Schiene ist natürlich wichtig, aber die VBG macht, wie alle anderen Berufsgenossenschaften, auch da eigentlich viel mehr, weil wir uns auch darum kümmern, dass man zurück in den Job kommt, weil wir uns um die Heilbehandlung kümmern, weil wir uns um die Reha kümmern. Es ist also nicht so, dass wir Geld geben und sagen, sieh zu, dass du damit klarkommst, sondern es gibt einen individuellen Reha-Manager für jeden Verunfallten und der kümmert sich darum, dass der Mensch zurück in den Beruf kommt, dass der Mensch im sozialen Umfeld ankommt. Wir würden tatsächlich auch bei Fällen, wo es dann so tragisch ist, dass man im Rollstuhl sitzen muss, die privaten Bereiche so umbauen, dass man sich mit seinem Rollstuhl da vernünftig bewegen kann und dergleichen. Ne? Der Todesfall ist natürlich auch abgesichert, aber das ist, wie gesagt, eher schlimm. Also das ist die gesetzliche Unfallversicherung. Wichtig ist aber auch zu wissen, vielleicht als Letzten, ich möchte ja auch keinen Werbeblock dafür machen, aber es ist super wichtig, weil wir alle ja letztendlich in dieser Branche arbeiten. Und wenn man selbstständig ist, als Alleinunternehmer oder mit einer kleinen Firma, mit einigen Angestellten, dann sind die Angestellten automatisch in dem Moment, wo man sie meldet, über uns versichert. Aber der Unternehmer nicht. Der kann sich freiwillig versichern.
Ach so, okay. Ja, und aber ja? Nee, die Beiträge sind wahrscheinlich auch relativ hoch. Ich habe mal geguckt, so das geht wahrscheinlich so Risikogruppe 5 und 6, also Hochrisikogruppe bei Riggern. Ich habe mal gesehen, das ist in der Kategorie Dachdecker, Musiker, Pilot und Tätowierer. Aber
ja, wir haben da unter tatsächlich so einige eigene Gefahrtarife, so heißt es bei uns. Und es hängt natürlich davon ab, auch wie viel man verdient. Ne? Ob man im Jahr eher bei 40.000 oder bei 100.000 Einnahmen liegt, das hängt davon ab und das kann man sich selbst halt aussuchen. Wenn man jetzt als Artist oder Stuntman zum Beispiel bei uns versichert ist, die sind auch bei uns, ja.
Ah, okay.
Dann ist der Monatsbeitrag so im Mittel auf jeden Fall deutlich unter 100 Euro.
Okay.
Ne? Also das kostet dann irgendwie also hängt davon ab, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber letztendlich, wenn man als technischer Projektplaner oder Licht- oder Tondesigner tätig ist, ne, dann ist das schon so irgendwie bei 14 bis 20 Euro im Monat als Beitrag durchaus realistisch für ein relativ hohes Grundeinkommen. Ne, also ich weiß nicht, ob das hoch oder tief ist, aber diese Preise bei uns oder diese Versicherungssummen, die dann diese Gefahrtarifstellen hinter sich ziehen, wie das so schön heißt, die sind anders als in der privaten Wirtschaft ja nicht auf Gewinn ausgelegt, sondern bei uns wird immer am Jahresende geguckt, was haben wir ausgegeben und das muss über die Mitgliedsbeiträge reinkommen. Das heißt, es gibt keinen Gewinn bei uns und es wird deshalb auch, wenn weniger Unfall geschehen ist, natürlich sozusagen günstiger. Mhm. Also es wird umgelegt.
Ja. Hey, danke dir.
Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Also die VBG hat ja dann diese Lockit-Kampagne ins Leben gerufen, um die Sicherheit im Rigging-Bereich zu fördern. Da gibt es dann auch diese Rigging-High-Five, fünf genau. Grundregeln, die ich jetzt nicht spontan parat habe, zur Sicherheit auf der Baustelle. Aber wie war das denn, als ihr damit angefangen habt? Also ich meine, keiner lässt sich, also Sicherheitsbelehrung ist ja in der Regel das, wenn man vielleicht nicht gerade auf dem Schiff arbeitet, wo man sagt, ja, passt schon, es brennt eh nicht oder es passiert schon nichts. Wie wurde das denn angenommen, dieses Engagement der VBG am Anfang?
Es war tatsächlich umgekehrt. Es war so, dass drei namhafte Rigging-Companies aus Deutschland zur VBG gekommen sind und gesagt haben, wir brauchen ein Regelwerk. Ja, also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir stülpen da was drüber. Das ist auch lange vor der Zeit gewesen, als ich bei der VBG angefangen habe. Das Lockit, was man jetzt kennt, das ist eine Kampagne, die ist sozusagen die Lockit 2.0. Also vor 12 Jahren gab es schon mal eine Lockit-Kampagne. Und die ist entstanden aufgrund der Unternehmen, die gesagt haben, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Qualitätsmerkmale für sicheres Rigging. Wir wollen nicht, dass jeder irgendwie irgendwas an die Decke hängt und hofft, dass es hält. Ja? Und letztendlich betrifft Rigging ja immer zwei Bereiche. Man kann runterfallen, wenn man oben ist, aber es kann einem auch was auf den Kopf fallen, wenn man unten ist. Mhm. Ja? Ich meine, bei Marvin, das ist ja das Schlimme, ist beides gleichzeitig passiert. Das ist schon irgendwie unfassbar, dass sowas überhaupt passieren kann. Aber in der Regel passiert ja entweder das eine oder das andere. Und wir hören ganz oft davon, dass Sachen umkippen, dass Sachen runterfallen. Also dann eher nicht Menschen, sondern Material. Und da kippt eine LED-Wand um oder irgendwas. Gerade im Open-Air-Bereich, ne, durch Windlasten passiert da auch etliches. Und das gehört ja alles so ein Stück weit dazu, dass man sich Gedanken macht, wie kriegt man das sicher? Und die Unternehmen wollten sich dann natürlich auch entsprechend absichern. Das kommt natürlich auch immer dazu, dass man etwas macht, was anerkannt ist. Und es gibt ja diese DGUV-Vorschriften, also die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und die Bühnen- und Studio-Vorschrift, die DGUV-Vorschrift 17 bzw. 18, die fordert das ja schon seit den 70er Jahren, dass gewisse Sicherheitslevel eingehalten werden müssen. Wir, nur mal als Beispiel, dass wir ein Safety an die Lampe hängen, die irgendwo hängt, oder einen Lautsprecher, dass wir also sozusagen eine zweite Aufhängung haben, die das schützt oder andere Maßnahmen ergreifen, Eigensicherheit als Stichwort oder dergleichen. Und das wurde letztendlich als Grundlage für diese Rigging-Kampagne genommen, dass man gesagt hat, wir wollen, dass die Leute sicher arbeiten, wir wollen sie unterstützen, wir wollen nicht belehren und wir wollen mit so ein bisschen schwarzen Humor darauf hinweisen. Ne, das ist ja auch unser Claim gerade, dein Job hat einen Haken, nutze ihn, ne, dass man halt so ein bisschen darauf hinweist, wir haben Möglichkeiten, uns zu schützen. Wir wollen unterstützen und nicht belehren.
Sollte ja aber heutzutage eigentlich also selbstverständlicher sein als früher. Also ich kann mir vorstellen, dass vor 30 Jahren schon noch mal jemand ohne alles, Jeans und T-Shirt, schnell, ja, ich steige noch schnell hoch, läuft schon. Das ist heute einfach weniger.
Es ist professioneller, auch durch die Ausbildung und das Wissen der Leute. Früher war das ja so, junger Mann zum Mitreisen gesucht, da habe ich Bock drauf, da komme ich mit, da fange ich als Stagehand an und kann mich irgendwie dann in Häkchen hocharbeiten und werde dann irgendwann mal Tonmann oder Lichtmann oder vielleicht Rigger oder Grounder oder irgendwas. Heutzutage gibt es viele, die aus der Berufsausbildung kommen und natürlich da auch schon die Grundlagen lernen. Und da gibt es jetzt, das merken wir immer wieder, dass auch die Azubis oder frischen ausgebildeten Fachkräfte dann sagen, hier, das ist aber nicht ganz richtig, wie ihr das macht. Das finde ich ist eine gute Sicherheitskultur, die wir erleben, dass jetzt sozusagen auch die Sicherheit über die neue Generation von Technikern dazukommt, die auch ein anderes Empfinden haben. Es ist nicht mehr so dieser Rock'n'Roll, so wie ich ihn auch noch erlebt habe und viele andere, sondern es ist jetzt mehr professioneller. Es ist eine richtige Branche, die anerkannt ist, die unheimlich viel bewegt, die unheimlich viele Mitarbeiter hat und die unheimlich viel abverlangt auch den Menschen.
Ne? Mhm. Und es ist dann sozusagen so, dass praktisch diese dieses Sicherheitsdenken jetzt auch gesetzt ist. Und nicht bei Sparrunden, die ja dann immer mal wieder kommen, alle sind dann regelmäßig wieder am Jammern, wir verdienen nichts mehr und so weiter. Aber daran wird schon nicht mehr gerüttelt sozusagen. Dass man dann sagt, ja, wir müssen da jetzt die Sicherheitsvorkehrungen leider ein bisschen runterfahren wieder, der Künstler verdient nicht genug.
Ja, ob das jetzt mit dem Künstler zusammenhängt, kann ich wieder nicht beurteilen. Ne? Das ist wahrscheinlich zu vielschichtig, dieses ganze Thema Geld. Aber wir merken jetzt insbesondere nach der Pandemie, dass wir einen Fachkräftemangel haben und dass unter Umständen nicht mehr so viel gut ausgebildetes Personal wie früher zur Verfügung steht und man natürlich auch Aushilfen zurückgreift über Zeitarbeitsfirmen beispielsweise. Und in der Zeitarbeit haben wir immer das Problem, dass wir natürlich da Menschen haben, die nur so temporär in eine gewisse Arbeit reinkommen und sehr viel mehr Unterweisung eigentlich benötigen und Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden müssen, um denen ihre Sicherheit zu geben. Viele haben dann aber auch Angst, dass sie was falsch machen. Einige wollen in einen festen Job und weisen vielleicht nicht auf sicherheitsrelevante Probleme hin. Da kommt alles zusammen und ich glaube schon, dass immer mehr Leute im Moment sagen, ich mache das mal schnell, bevor es keiner macht und es muss ja irgendwie laufen. Mhm. Und da sehe ich auch ein gewisses Risiko, gerade beim Riggen, also nicht nur beim Anbringen von Geräten, sondern auch beim letztendlich auch, also wir wollen ja nicht klettern, Riggen, es wird ganz oft gesagt, die klettern, wir klettern ja gar nicht so viel. In der Regel ist das Bewegen in der Höhe, würde ich sagen, aber Klettern ist so ein bisschen bergsportmäßiger, ne? Und da sind wir schon sicherer. Ja, wir sind auch in der Regel da deutlich bewusster, was das angeht. Aber es gibt viele, die denken, wenn man eine PSA un hat und diesen Haken hat, das reicht, um damit sicher zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch eine Fehleinschätzung. Und dann haben wir ganz oft festgestellt, und wir, das ist jetzt nicht immer die VWG oder dieses Sachgebiet Bühnen und Studios, sondern unsere Arbeitsgruppe, wo wir mit Rigging-Unternehmen auch zusammenarbeiten. Wir sind im intensiven Austausch und diese Regeln sind letztendlich auch entstanden in der Zusammenarbeit mit Rigging-Firmen. Es ist also nicht so, dass wir Regeln aufstellen und sagen, hier, ihr müsst die umsetzen, sondern es war, wie gesagt, auch hier wieder andersrum. Ne? Und wir sagen, denk drüber nach, was du tust, bevor du anfängst zu arbeiten. Ne? Check, das ist unsere Regel 2. Kümmere dich um alles, dass es sicher ist. Denk drüber nach. Reflect ist die Regel 3, was du tust, immer wieder. Ne? Dann achte auf dich und auf die anderen. Regel 4, watch. Ne? Und Regel 5, lock. Das ist dann sozusagen das Letzte. Ne? Das sind kurz gefasst unsere 5 Regeln. Ich möchte hier auch nicht so viel verraten, weil dann mein Vortrag auf der LeadCon ja auch hinfällig ist. Ne? Ja, aber du merkst schon, es ist, oder ich hoffe, man merkt, es ist eine Herzensangelegenheit. Es geht nicht um Regeln, sondern es geht um das Selbstverständnis. Und wie gesagt, als mir der eine Kollege vor die Füße gefallen ist, 8 Meter tief und kurz danach verstorben ist, das hat mich tief geprägt. Ja, und das ist in den 90ern gewesen, Mitte der 90er in Deutschland. Und seitdem denke ich anders über diese Dinge.
Verständlich.
Sehr spannende Sache. Entschuldige, Marc.
Nee, ich sag nur, jetzt hast du deinen Beitrag oder Vortrag schon auf der LeadCon angesprochen. Du bist ja auf der Mainstage. Genau. Was erwartet denn die Besucher dort?
Letztendlich habe ich einen Slot von, ich glaube, roundabout 40 Minuten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und mir ist es wichtig, allen Interessierten oder auch die sich damit auskennen, unsere Regeln so ein bisschen vorzustellen, was wir darunter verstehen, worauf es wichtig ist zu achten, aus Unternehmersicht, aus Arbeitnehmersicht, aus Mitarbeitersicht und vielleicht so ein paar Tipps geben, ne, woran man denken kann. Also das ist eher, also es soll auch kein belehrender Vortrag sein, sondern es soll einfach so ein Vorstellen sein, was die Erfahrung gezeigt hat, worauf man achten sollte. Ne, soll so, in die Richtung soll das eigentlich gehen, genau. Ja. Und ich möchte, dass die Leute kommen und sich dafür interessieren und das weiterverbreiten. Ne? Es geht nicht nur um tolle Aufkleber und Plakate, sondern es geht auch tatsächlich, dass man das verinnerlicht. Ne? Wenn einer abstürzt und dann sagt, ich habe eine PSA, nur ein einziges Beispiel noch hier. Ich merke, dass ich gerne ja ein bisschen aushole.
Kein Problem.
Aber wenn ihr runterfallt und dann in eurem Gurt hängt, 3 Meter unter der Traverse und 6 Meter über dem Boden, spätestens dann sollte man sich Gedanken machen, wie kriege ich den da wieder raus? Und das sollte man machen, bevor er oben anfängt zu klettern. Ne? Und genau über solche Themen wollen wir reden.
Am 24.10. übrigens, das ist der letzte Tag der Lead, von 11:30 Uhr bis 12 Uhr auf der Mainstage gibt's Sven zu erleben. Jetzt haben wir ganz viel über Rigging gesprochen. Wir wollten uns auch noch ein bisschen über Strom unterhalten. Oder ist es so, dass in deinem Vortrag dann zum Beispiel das alles gleichberechtigt abgehandelt wird? Also bei Strom ist ja wieder ein bisschen was anderes. Das ist ja Strom. Eher so die unsichtbare Gefahr. Na, wenn ich irgendwo oben stehe, weiß ich, springe ich, bin ich tot. Aber wenn ich jetzt irgendwas anfasse, weiß ich ja unter Umständen nicht, ist da Strom drauf oder nicht. Ja,
ja zu ich dem Thema hat er ja auch was. Eine Deep Dive Session.
Ja, da habe ich am 2 Tage vorher schon was, ne, auf der LeadCon. Wenn ich mich recht erinnere, am 22. irgendwie gegen Nachmittag.
Genau, von 13:30 bis 15 Uhr, Stecker rein und los geht's, wenn das alles wäre.
Genau, das ist so ein bisschen, spielt auch so ein bisschen meine Art, wieder damit umzugehen. Wir neigen dazu, weil wir im Haushalt unheimlich viele Geräte haben, dass wir das auch in der Branche so machen. Jedes oder fast jedes Gerät hat so einen normalen Stecker, wie wir kennen. Der wird irgendwo reingesteckt und dann wird es angeschaltet und dann läuft es. Und so einfach ist es in dieser Branche nicht. Und da möchte ich jetzt auch nicht auf Normen und Vorschriften und Regeln so großartig eingehen, sondern um tatsächlich Praxisrelevanz zeigen. Ich habe vor, da auch 2, 3 Versuche zu machen innerhalb dieses Workshops. Ich will jetzt den Mund nicht zu voll nehmen, weil ich noch nicht weiß, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Da gibt es auch immer so ein paar Randbedingungen, die man erfüllen muss, zum Beispiel Sicherheit. Ne? Und letztendlich gibt es auch in der Elektrotechnik die Problematik, dass wir viele Leute haben, die sich damit nicht gut auskennen, sage ich vorsichtig, oder denken, man muss sich nicht gut auskennen, weil man eben nur den Stecker reinsteckt, was aber zu gefährlichen Situationen führen kann. Also einerseits natürlich zu Sachschäden, andererseits zu Personenschäden. Und wir leben in dieser Branche sehr funktionsorientiert, so möchte ich das mal nennen. Na, also wenn wir ein Konzert aufbauen oder irgendwas machen, dann geht es in der Regel darum, bei diesem Event, dass das Licht leuchten muss, der Ton muss so klingen, wie er klingen soll und der Gitarrenverstärker soll so klingen, wie er klingen muss, wie auch immer. Wir denken nicht als erstes darüber nach, dass das alles sicher ist. Das kommt immer in der Regel erst danach gelagert. Jetzt hängt die Lampe, Licht kommt raus, ist es denn jetzt auch sicher? Ganz oft muss man das aber umgekehrt denken. Und das ist beim Rigging ja auch so, dass wir uns erst Gedanken machen, beim Licht ist es so und die Ausbildung der Fachkraft zeigt es auch, wir müssen darüber nachdenken, bevor wir arbeiten. Planung ist wichtig. Und bei der Elektrotechnik ist es auch wichtig, weil eben nicht nur so ein paar Techniker damit arbeiten, sondern unter Umständen hinterher Musiker, Künstler, Geräte bedienen, anfassen. Jeder Musiker hat irgendwann mal ein Instrument in der Hand oder ist in der Nähe von elektrischen Geräten und kann die berühren, gleichzeitig vielleicht sogar 2 Sachen berühren, Mikrofon, Stativ und Gitarre. Ne? Oder auch Publikummer. Wir haben genug Publikum, die in der Lage sind, Traversen anzufassen, Deko-Elemente anzufassen, Lampen anzufassen, die irgendwo auf dem Boden stehen. Und wir müssen für deren Sicherheit sorgen. Ne? Und nicht nur, dass es toll aussieht. Und das ist so das zweite Anliegen, was mir wichtig ist, zu zeigen, dass wir auch die richtigen Schutzeinrichtungen brauchen. Die müssen gut funktionieren, die müssen geprüft werden und wir müssen wissen, was wir tun. Darum geht es mir in diesem Workshop.
Sehr umfassend erklärt. So, ist es für Studios denn auch relevant, so Strom? Also ich meine, das steckt man einmal ein und dann kommt da irgendwie so eine schöne Holzverkleidung davor. Man sollte ja dann vielleicht nicht mit der Hand so reingreifen, wenn irgendwas ist. Also ich habe im ICE mal meinen Stecker nicht in die Steckdose bekommen. Und was mache ich, Trottel? Dann habe ich so mit der Hand reingefasst und dann war da halt der Stecker von dem vorherigen, der PIN noch drin. Und wenn ich mich praktisch auf den Boden hätte fallen lassen und was vorgetäuscht, müsste ich jetzt nicht mehr arbeiten. Wahrscheinlich. Aber es war schon kritisch. Und Glück gehabt auch. Genau. Muss man da auch so ein bisschen gegen den Zufall kämpfen? Also, oder blöde Zufälle?
Also, diese Zufälle kann man, glaube ich, zu einem Großteil in der professionellen Veranstaltungstechnik ausschließen, dadurch, dass man sinnvoll plant vorher und weiß, was man tut. Dass natürlich Zufälle passieren oder dumme Sachen, das sind halt die Unfälle, die dann wirklich passieren. Aber wenn man ohne groß nachzudenken, Sachen zusammensteckt. Wir haben so ein wunderbares Lego-ähnliches System. Wir haben rote und blaue und schwarze Stecker und die passen auch nur zusammen, wenn sie zusammen gehören sozusagen. Der 16er, 32er, 63er, wir haben so verschiedene Stromklassen und der 16er passt nicht in 32er, dann baut man einen Adapter, dann passt das wieder. Und wenn man das alles so zusammensteckt, dann kann nicht der Zufall die Rolle spielen, sondern eigentlich das falsche Einschätzen der Situation, weil das passiert nicht zufällig, sondern doch durchaus bewusst, dass man Adapter baut oder Schutzeinrichtungen nicht benutzt, weil irgendwie immer was ausgeht. Im Studio, da hatte ich eben auch mit Marc schon drüber gesprochen im Vorfeld, wir meinen mit Studio nicht unbedingt das Tonstudio, sondern Fernseh- und Filmstudio, wo also auch viele Umbauten sind. Und gerade so in der Filmproduktion, da wird eine Szene geleuchtet, dann hält einer eine Lampe, dann hält einer irgendwie so ein bisschen Widescreen und hier nochmal ein bisschen und dann sagt irgendjemand, nee, das müssen wir anders, da muss ganz schnell umgebaut werden. Dann brauchen wir noch eine Lampe von rechts hinten, dann wird schnell eine Leitung gelegt und die muss irgendwo langgelegt werden und dann wird schnell auf was rangeschraubt. Und da muss man sicher sein, was man tut, damit nicht der nächste Schauspieler dann so gedankenverloren mal sich abstützt am Stativ und dann da kleben bleibt zum Beispiel. Mhm. Da hatten wir auch schon tatsächlich auch Todesfälle, nur durch das Berühren von Traversen, Open-Air-Bühnen. Ne? Der letzte mir bekannte Fall ist in Bayern gewesen, bei einem Stadtfest, dass einer Traverse angefasst hat und dann seine E-Gitarre. Und dazwischen ist er sozusagen sehr schwer verletzt worden. Ja. Ja, und das ist kein Zufall. Das kann man im Vorfeld ausschließen, meiner Meinung nach. Und wir arbeiten auch da, ähnlich wie beim Rigging, vielleicht gestattet ihr mir diesen Satz, diesen Vergleich noch, beim Rigging und beim Hängen von Gegenständen haben wir immer eine zweite unabhängige Sicherung, damit, falls die ursprüngliche Halterung nicht hält, wir noch ein zweites unabhängiges Teil haben, was das Ding vom Abfallen und Runterfallen sozusagen schützt. Und beim Strom brauchen wir genau diese Zwei-Fehler-Kultur, dass wir beim ersten Fehler immer noch eine zweite Sicherung haben. Die wird in der Regel bei der normalen Elektrotechnik nicht angewendet. Das muss man ganz klar sagen. Auch die VDE-Bestimmungen für die Elektroinstallation von Gebäuden gehen nie von einer Zwei-Fehler, sondern immer nur von einer Ein-Fehler-Sicherheit aus. Und in der Veranstaltungstechnik, weil wir unheimlich viele Leute haben, weil wir unheimlich viel Material bewegen, weil wir abbauen und so weiter, brauchen wir meiner Meinung nach auch da eine Zwei-Fehler-Sicherheit, damit der zweite Fehler sozusagen noch abgedeckt ist und wir nicht sagen, ja, dumm gelaufen, wir haben einen Fehler, jetzt ist jemand verletzt. Das finde ich untragbar.
Ein sehr schönes Schlusswort, wie ich sagen würde. Marc, hast du noch eine Anmerkung?
Nee, natürlich. Nochmal auf die LeadCon hinweisen.
Ja, natürlich.
Aber das machst du ja immer. Sehr gut.
24.10., 11.30 Uhr. Dann allerdings schon die zweite Chance, Sven Kubin zu hören und zu sehen. Denn bereits zwei Tage vorher gibt es den Deep Dive zum Thema Strom. Mit so Fallbeispielen, so Knopf-Hoff-Show-mäßig dann, wo dann so eine Kabeltrommel durchschmort oder so.
Ja, ganz so krass nicht. Ich habe mir so zwei, drei Sachen vorgenommen, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das hängt ja auch von der LeadCon, von den Umgebungsbedingungen ab. Und das ist jetzt gerade am Wochenende erst in meinem Kopf entstanden. Ich habe noch nicht mal mit den Machern der LeadCon drüber gesprochen.
Da muss man ja alles anmelden, ne?
Also ja,
so, ne? Löten und alles Mögliche muss man anmelden.
Und da muss ich mal gucken, was ich machen kann. Aber ansonsten bringe ich zumindest ein paar Sachen mit, um zu zeigen. Also es gibt ein paar Anschauungsbeispiele, nicht nur nach dem Motto, guck mal, das ist abgebrannt, das kennen wir nun auch schon, aber einige Sachen, wo man Sicherheit vorgaukelt, ich will jetzt nicht mehr verraten, aber Sicherheitseinrichtungen, von denen man denkt, sie sind sicher, sie sind aber genau das Gegenteil. Und da möchte ich auch ein bisschen drauf eingehen,
in der Elektrotechnik. Und jetzt auch noch ein Cliffhanger rausgefeuert, Sven, super. Es gibt noch zwei Chat-Kommentare. Zum Beispiel hat Konrad Krämer, die ja schon ganz am Anfang des Livestreams einen guten Morgen gewünscht, Sven.
Einen schönen guten Morgen zurück, Konrad Krämer. Wenn es der ist, von dem ich denke, dass das ist, dann freue ich mich sehr, dass er dabei ist.
Und Niklas Aumüller wüsste gerne noch, ob die Vorträge auf der LeadCon aufgezeichnet werden und nachher irgendwo veröffentlicht werden mag. Kannst du da eine Aussage treffen?
Die Sachen auf der Mainstage werden aufgezeichnet und ausgewählte Sachen dann auch nachher im Nachgang veröffentlicht, aber die Deep Dive Session, die ist tatsächlich exklusiv und dazu braucht man auch ein Insights-Ticket. Alle Infos dazu findet ihr unter tickets.leadcon.com und vielleicht an dieser Stelle kann ich ja nochmal erwähnen, dass es mit dem Rabattcode MotherGrid 10% Rabatt auf die Ticketbestellung gibt. MotherGrid komplett
20, dann und so weiter. Ach so, nee, MotherGrid 100.
Das haben wir, glaube ich, man kann ja, ich weiß nicht, ob das eingerichtet ist, man kann ja mal versuchen. Ein Versuch ist es wert.
Ja, am Ende kommt es dann bei mir alles raus. Hier, naja. Sven, das war eine sehr schöne Runde, trotz des doch durchaus sehr ernsten Themas. Und ja, mögest du noch sehr erfolgreich sein in der in deiner Tätigkeit die Leute da ein bisschen zu sensibilisieren, damit sie es nicht am eigenen oder im Umfeld irgendwo erfahren müssen, was denn alles schiefgehen kann.
Ja, das ist wirklich das, auf was es ankommt, ne? Wir wollen sicher und gut arbeiten und geile Shows machen. Und das widerspricht sich meiner Meinung nach nicht.
Ganz genau. Und so ein Blaulicht und Sirene passt ja auch nicht in jedes Showkonzept. So, Marc, du wärst heute dran, damit das Outro abzufahren.
Ja, wenn du den Podcast ausleitest, dann...
Ja, vielen Dank, vielen Dank, dass wir heute, Sven, dass du heute da warst, uns da einen Einblick gegeben hast, neugierig gemacht hast, hoffentlich auf die LeadCon von 22. bis 24.10. in Hamburg. Und vielen Dank auch Marc für das technische Setup heute. Schreibt gerne noch in die Kommentare, ob euch das besser gefällt, auch vor allem unter technischen Gesichtspunkten, was so das Audio auch angeht. Da gab es ja so ein paar Anmerkungen in der Vergangenheit. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Der nächste Stream auf Mothergrid findet morgen statt und wir sehen uns dann in einer Woche schon wieder zum nächsten Stream in Kooperation mit der Lead. Und den Gast verraten wir an dieser Stelle noch nicht. Macht's gut. Bis bald.
Bis dann.
Tschüss. Vielen Dank.